Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch heute in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Patrick Deuffel, Co-Founder und CEO von Next, anlässlich einer Seed-Runde in Höhe von 5 Millionen Euro eingeladen. Das 2021 gegründete Berliner Foodtech-Startup Next hat es geschafft, eine Ei-Alternative herzustellen mit ausschließlich pflanzlichen Mitteln. Das Besondere, Next hat ein authentisches Ei hergestellt, mit Schale, Eigelb und Eiweiß, das auch zerbricht, wenn es auf den Boden fällt. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
Startup Insider Daily. Interview.
Cool, ja. Also ich sag mal, virtuell zum zweiten Mal heute hier schon zu Gast, denn neulich habe ich mit Jami Czajka schon über das Unternehmen gesprochen. Patrick Deuffel hier von Next, Co-Founder und CEO. Ich glaube, es geht um den Bereich, ja, man kann sagen, der Zukunft unseres Planeten vielleicht sogar, ne? Aber vor allem der Zukunft der Lebensmittelindustrie.
Absolut, richtig. Ja. Es geht darum, die Art und Weise, wie wir essen, ein Stück besser zu machen, besser für die Konsumenten, also lecker, möglichst lecker, möglichst gesund, aber auch für den Planeten, also möglichst nachhaltig und möglichst mit Tierwohl im Blick.
Genau, du musst, glaube ich, einmal kurz erzählen, wie Next geschrieben wird, weil phonetisch klingt es ein bisschen anders für die Hörerinnen und Hörer, als es tatsächlich geschrieben aussieht, ne?
Ganz genau, es ist gewollt. Next, also könnte man denken, als das nächste, aber unsere Firma heißt, wird tatsächlich NEGGST geschrieben, also die Eggs, die Eier stecken da auch im Namen.
Genau, also man kann sagen die nächsten Eier, ne? Das ist quasi das Wortspiel.
Eier.
Ne?
Ja, genau. Ganz genau.
Vielleicht reden wir noch da kurz drüber, das ist ja ein Markt, der gefühlt gerade von mehreren Seiten in die Zange genommen wird. Da seid ihr jetzt, also ihr seid nicht die Ersten, die sich damit beschäftigen. Mhm. Vielleicht kannst du mal versuchen, den Markt zu umreißen oder auch ja, vielleicht das Problem, was ihr löst und dann auch mal so kurz die Differenzierung zu Konkurrenten gerade. Ja?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich sind wir in dem Markt der alternativen Proteine oder der Fleischersatz, Milchersatz, allgemein Tierersatzprodukte. Mhm. Und wir alle, die ganzen Firmen, die da unterwegs sind, angefangen von Beyond Meat, über Oatly, ich glaube, was uns alle vereint, ist, dass wir sehen, 2050 gibt es auf der Welt 10 Milliarden Menschen, die wollen ernährt werden. Und auf der anderen Seite erleben wir einen Klimawandel, der mit Dürreperioden, Überschwemmungen einhergeht. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Essen produzieren, wird schwieriger, aber die Nachfrage nach Essen wird größer. Und da können wir nicht weitermachen wie bisher. Da gibt es ein gutes Statement von einem Professor in Wageningen, der sagt, in den nächsten 40 Jahren muss die Menschheit so viel Nahrung produzieren wie die Farmer in den letzten 8000 Jahren zusammen. Also das sind wirklich große Mengen, die wir brauchen, und da können wir uns nicht auf die tierischen Produkte verlassen. Warum? Weil die sehr ressourcenintensiv sind. Und da denken wir alle voran wahrscheinlich an die Kuh, und das ist auch richtig so, und deswegen ist es super, dass es da schon Firmen gibt, die an pflanzlichen Alternativen arbeiten. Das haben wir jetzt auch im Milchbereich gesehen. Also wenn man sich da einen Supermarkt anschaut, was da an Alternativen gibt im Milchbereich, ist natürlich super. Aber das Ei, das war noch schwierig zu knacken. Aber wie du schon richtig sagst, da kommen jetzt immer mehr. Allen voran Just Egg in den USA, die es noch nicht in Deutschland gibt, aber die jetzt auch nach Europa kommen wollen. Das sehen wir natürlich positiv, weil wir arbeiten in der gleichen Kategorie, in der Kategorie pflanzliche Ei. Alternativen, aber da, wo wir es tatsächlich doch nochmal einen Schritt weiter bringen und allen voran meine Mitgründerin Veronika, die da 2 Jahre am Fraunhofer Institut dran geforscht hat, ist das Ei in drei Komponenten, also Eiweiß, Eigelb, aber dann tatsächlich auch eine biologisch abbaubare Schale, die ein weiterer Kollege von uns entwickelt und auch patentiert hat lassen.
Warum ist das so wichtig? Warum muss man genau quasi simulieren? Das ist ja so ein bisschen wie auch Beyond Meat und so weiter, die ja versuchen dann so auszusehen, sich genauso anzufühlen wie echtes Fleisch. Warum ist das so wichtig für euch?
Das ist die ganz, ganz große Frage, und die wir auch immer gestellt bekommen und die kriegen, glaube ich, alle in dem Segment gestellt, warum müssen wir oder warum versucht ihr zu kopieren? Mhm. Wieso essen die Leute nicht einfach direkt die pflanzlichen Produkte in der Rohform wie in der Karotte? Und da ist die Antwort, die wir bringen, die Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn Leute Burger machen, dann holen sie halt ein Brot und ein Patty. Und wenn Leute ein Rührei machen und einen Kuchen backen, dann schauen sie, okay, ich brauche 3 Eier. Und dann wollen sie am besten auch 3 Eier. Natürlich ist es lobenswert, wenn Leute es schaffen, da komplett zu verzichten, kreativ sind. Aber viele Leute sind in den Gewohnheiten gefangen und das ist auch okay so. Und deswegen versuchen wir, diesen Umstieg so einfach wie möglich zu machen. Und je näher wir am tierischen Produkt sind, vom Aussehen, vom Geschmack, von der Verpackung, desto einfacher fällt der Umstieg. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann in ein paar Jahren, wenn dieser Umstieg gelungen ist, dann auch die Firmen mit ihren Produkten wieder ein bisschen weiter weggehen. Also beispielsweise, wenn jetzt die Hafermilch oder die pflanzliche Milch immer näher der Kuhmilch schmeckt und irgendwann viele Leute pflanzlichen Alternativen trinken, dass man dann wieder sagt, okay, jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung, um uns zu differenzieren. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Na, ich dachte, beim Ei speziell ist es ja so, dass wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele Eier tatsächlich mit Schale irgendwie benutzt werden. Ne? Also man kann jetzt sagen, das Frühstücksei, okay, kann ich noch verstehen, aber jetzt mal Rührei oder irgendwie Ei als Backzutat oder so, das sind ja Dinge, da bekomme ich sowieso nicht mit, ob da eine Schale dabei ist oder nicht. Und deswegen frage ich gerade, ob das für euch so relevant ist. Ne?
Ja, da, wenn man sich den Zahn anschaut, also so die Deutschen im Schnitt essen 200 Eier pro Kopf pro Jahr.
Okay. Inklusive in Vegetarier und Veganer oder ist das quasi die schon rausgerechnet?
Komplett unsere 82 Millionen oder wie viel es gerade sind.
Also manche essen tatsächlich täglich dann wahrscheinlich Eier.
Ja, absolut. Ja, okay. Und lustigerweise in Mexiko, da wo die Veronika, meine Mitgründerin, herkommt, sind es 400 Eier pro Kopf, also doppelt so viel.
Okay,
also,
krass.
Da gibt es noch Unterschiede in den Ländern, aber sag ich mal, in Deutschland 200 Eier und davon ist die Hälfte, wird geknackt. Beim Vorkonsum, also heißt zu Hause beim Kuchenbacken oder zu Hause wird es geknackt für ein Rührei. Mhm. Und die andere Hälfte ist tatsächlich dann Foodservice und Gastronomie. Die bekommen ja auf die Eier schon in Tetrapacks vorab gepackt.
Mhm, genau.
Oder in der Industrie, wenn man da irgendwelche Kuchen, Muffins isst bei Starbucks oder anderen Brands, dann ist das natürlich, kommt das aus einer industriellen Produktion. Das ist ungefähr 50-50.
Oder auch schon getrennt, ne? Glaube ich, Eigelb und Eiweiß dann als quasi Tetrapacks, ne?
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und dann zu Hause ist es auch nochmal knapp eine Hälfte, wo wir dann, backen und und nur ein Bruchteil davon ist dann tatsächlich als Frühstücksei, wo man die Schale dann noch braucht. Sonst ist es meistens nur eine Verpackung. Mhm. Übrigens auch eine sehr clevere Verpackung, die sich da die Natur einfallen hat lassen.
Mhm. Die zu kopieren ist natürlich jetzt eben, deswegen frage ich gerade, die zu kopieren ist ja ein großer Aufwand. Und ob jetzt, wäre das für euch jetzt ein großer Umsatzverlust gewesen zu sagen, oder wäre der Markt deutlich kleiner gewesen, wenn ihr einfach hingeht und sagt, wir nehmen jetzt nur Tetrapack-Lösungen und gehen erstmal auf die Starbucks dieser Welt los?
Jan, das ist tatsächlich auch unser Plan. Also wir starten jetzt mit dem einfachen Vollei, also Eiweiß, Eigelb schon gemixt, gerade weil das einfacher herzustellen ist, müssen wir die Separierung nicht machen, weil wir einfachere Verpackungen nehmen können. Und dann die Schale, da werden wir tatsächlich noch ein bisschen brauchen, nicht weil wir sie nicht haben, sondern die haben wir tatsächlich fertig entwickelt, Patent angemeldet, das alles richtig. Aber die große Herausforderung ist da aktuell, noch das Eiweiß, Eigelb automatisch, also maschinell in die Eischale zu füllen. Das heißt, bis wir die Schale auf den Markt bringen, dauert es tatsächlich noch etwas. Unser erstes Produkt wird dann Vollei sein in der Glasverpackung oder in der PET-Flasche. Mhm. Und dann für die Experience dann wirklich nochmal brauchen, da als Eischale. Aber trotzdem ist es natürlich ein tolles Marketinginstrument auch, um der das erste Interesse zu wecken, sodass es durchaus sein kann, dass wir da am Anfang die Leute bekommen, die affin sind für solche Produkte. Also Veganer sind ja nur 1%, aber es gibt dann die Flexitarier 20-30%, die affin sind. Die kriegen wir dann hoffentlich schon durch so ein Flüssigei. Mhm. Und die hartgesottenen Frühstückseiesser, die kriegen wir dann vielleicht erst mit der Schale.
Ja, wobei ihr natürlich den großen, also ich hatte bei euch auf der Webseite gesehen, da wird tatsächlich ein Ei mit Schale auch gezeigt. Ne? Aber ich hatte schon gedacht, das könnte ja
das
eigentlich
total.
Ja, aber es könnte total cool sein, das auch neu zu erfinden, weil es, kein Mensch sagt, dass das so aussehen muss. Ne? Also da könntet ihr jetzt quasi ins Design auch noch reingehen, ne? Und eine Kugel
ja,
oder ein,
ja,
also ein Quader
eckige,
oder was weiß ich.
Ja? 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 Eckige Eier sind da möglich, ja. Special Editions, ja. Da ist die Kreativität. Ist da meistens aber einfacher sprudeln zu lassen als dann die technische Umsetzung. Mhm. Und wir müssen natürlich da als Startup schauen, wo sind die Ressourcen am besten eingesetzt.
Mhm. Aber erzähl mal, wo steht ihr denn heute jetzt gerade? Das ist ja dann ganz spannend. Ne? Jetzt sagst du, es gibt bestimmte Dinge, die kommen, die sind zwar schon da, aber die kommen dann erst noch in den Markt. Wo steht ihr heute?
Ja. Also angefangen hat das ganze Jahr mit einem Forschungsprojekt von meiner Mitgründerin Veronika am Fraunhofer-Institut. Die hat 2 Jahre im Rahmen ihrer Doktorarbeit an dem Ei geforscht. Und dann war das Ergebnis so toll, dass ihr nahegelegt wurde, doch da eine Firma draus zu machen. Und in dem Findungsprozess wurden wir uns dann auch vorgestellt. Und für mich, ich war vorher bei Infarm, also Vertical Farming, auch schon im Food-Bereich. Und für mich war ja klar, die Eier, die werden kommen. Und da haben wir uns zusammengetan letztes Jahr und das letzte Jahr jetzt mit der Skalierung beschäftigt. Heißt, wie kriegen wir das Produkt, das lecker im Labor schmeckt, also in kleiner Produktion in der Versuchsküche, wie kriegen wir das auf die großen Anlagen? Da haben wir uns zusammengetan mit Centis in Aachen und haben da Teile der Marmeladenfabrik in eine Eierfabrik verwandelt. Das
Wirklich,
war gar nicht so einfach. Ja. Das war gar nicht so einfach und schaffen es jetzt in größerer Menge zu produzieren. Dieses Vollei. Und das wird dann unser erstes Produkt sein, wo wir jetzt die ersten Kunden haben, hier in Berlin im Gastronomiebereich und da jetzt Feedback einsammeln und jetzt auf der einen Seite den Vertrieb aufbauen von unserem Flüssigei und auf der anderen Seite weiter in der Produktentwicklung gehen in Sachen Sphärifizierung, das Ei, automatische Sphärifizierung des Eigelbs und des Eiweiß, weil wir müssen ja irgendwie eine Sphäre um das Eigelb bekommen, dass das nicht ins Eiweiß verläuft. Und das automatisch zu machen und dann in die Eischale zu füllen, das ist dann unser zweiter Weg in der Forschung und Entwicklung.
Aber jetzt Centis muss mir nochmal erklären. Centis ist doch wirklich tatsächlich ein Marmeladenhersteller, ne? Wie passen
ganz
die jetzt
genau.
Und warum waren die jetzt eure erste Wahl oder sind die in eurem Cap-Table mit drin und ich habe sie nur nicht entdeckt?
Ja, das ist tatsächlich, da sind wir eine besondere Gründerstory. Wir haben mit BayWa und Centis, also BayWa Ventures und Centis Ventures, tatsächlich zwei große, unabhängige Firmen aus der Industrie, also einmal die Agrarindustrie und einmal die Foodindustrie. Natürlich neben unserem großen Lead-Investor und mehr, sagen wir, klassischer VC Green Generation Fund, haben wir sehr schnell und früh Centis und BayWa mit dazugenommen. Also Centis schon von Anfang an und BayWa jetzt in unserer Seed-Runde. Und die zwei Unternehmen haben erkannt, okay, die Art und Weise, wie sich Leute ernähren, ändert sich. Und dann wollten sie sich anpassen und setzen jetzt vermehrt auch auf Investments in diese neuen Themen.
Ah ja, spannend. Ja, jetzt sehe ich es ja auch hier. Centis Ventures 4,2%. Jetzt habe ich sie gefunden. Alles klar.
Hast du gefunden.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich wusste gar nicht, dass die einen Venture-Arm haben. Ist ja hochspannend. Und wie weit ist so, also gilt da die Regel, wenn man Food kann man Food, also Centis mit Marmelade und so weiter, war das für die dann irgendwie leicht, das zu adaptieren oder sind das zwei komplett verschiedene Welten?
Ja und nein. Also Centis hat sehr starke Produktentwicklung. Also da wurde zum Beispiel das Verfahren erfunden, wie man die Schokosplits knackig hält, wenn man sie im Joghurt hat. Weil will man sich ja wundern, normalerweise Schokolade wird ja irgendwann weich, aber nee, die haben dann ein Verfahren geschafft, wie sie die Schokosplits hart werden und da entwickeln sie und haben da auch schon viele Innovationen, aber halt meistens in diesem Frucht-Schoko-Bereich. Und das hilft aber trotzdem jetzt bei unserer Skalierung auf die Eierproduktion. Da spielen Mix, also man muss mixen, man muss mit Temperatur spielen, man muss richtig abfüllen. Und da helfen natürlich da die Insights von Centis schon. Aber da so eine aus einer Marmeladenproduktion eine Eierproduktion zu machen, ist nicht einfach. Stichwort Temperatur. Also Temperatur macht ja was mit den Eiern, wie du weißt, wenn du dir ein Spiegelei brätst. Und klar, macht auch was mit der Marmelade, aber es ist dann doch nochmal eine andere Art und Weise, gerade wenn die Aggregatzustände ja beim Ei, wird flüssig, es wird hart und bleibt dann hart. Und bei der Marmelade, wenn du die erhitzt, dann ändert der Aggregatzustand nicht so viel. Also das ist schon tricky, aber wir haben da sehr von der Partnerschaft zehren können, weil die natürlich auch sehr geduldig waren. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht, wenn wir die nicht auf dem Cap-Table gehabt hätten und als Partner, hätten wir uns wahrscheinlich irgendwann mal den Vogel gezeigt. Aber so haben wir es eigentlich einfach nach ein paar Monaten intensiver Arbeit geschafft.
Ja, apropos Vogel gezeigt, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt Centis fragen würde, wie die Zusammenarbeit mit euch war und was das denen vielleicht auch, vielleicht sogar für Augen geöffnet hat? Wie ist denn so eine Zusammenarbeit für einen Corporate mit so einem Startup wie euch?
Also das ist ein interessanter Punkt. Also bei Teilen der Belegschaft, glaube ich, gibt es schon Stirnrunzeln. Centis ist ein Familienunternehmen, existiert schon über 100 Jahre. Da gibt es schon, Leute, die das, mit Stirnrunzeln beobachten, und andere, die sind da Feuer und Flamme. Und
ich sehe das jetzt für dich quasi sich. Ein Eiertanz gerade, ne?
genau. Ja. Grüße gehen raus. Ja. Aber die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, da merkt man schon, da haben die auch Lust auf was Neues, jetzt mal nach Jahrzehnten Marmelade und Schoko. Spannend. Von dem her, ich glaube, ich befrucht das gegenseitig, aber am Ende muss natürlich der Erfolg auch da sein, damit wir hoffentlich auch weitere Ventures im Centis-Universum sehen in Zukunft mit Investments.
Ja, ich gucke hier gerade parallel, über 2000 Mitarbeiter, 670 Millionen Euro Umsatz, das ist ja schon wirklich auch eine Größenordnung. Da ist man als kleines Startup, eigentlich kann man froh sein, wenn man überhaupt die Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Von daher
das meine ich eben. Also wenn wir da jetzt angeklopft hätten als Startup aus Berlin, dann bin ich mir ziemlich sicher, wäre keine Tür aufgegangen. Aber dadurch, dass die Verantwortlichen im Centis-Ventures-Bereich uns da die Tür geöffnet haben, sind wir drin und können nicht mehr so schnell rausgeschmissen werden. Und deswegen klappt das schon besser, als wenn wir jetzt quasi ganz frisch auf die zugekommen wären.
Jetzt will ich dich nicht nötigen, Insights über Infarm preiszugeben, aber jetzt mal grundsätzlich gesprochen, diese beiden Modelle, ne, wenn du jetzt aus der einen Vertical Farming sehr asset-heavy, glaube ich, das ganze Modell, und jetzt hier gefühlt sehr, ich weiß gar nicht, kann man sagen asset-light, oder müsst ihr jetzt auch eine Produktion aufbauen? Also wenn man die beiden Modelle mal vergleicht,
Ja, das ist ja das Schöne, also wir brauchen natürlich auch Assets, um zu produzieren, aber da können wir komplett auf die existierende Infrastruktur unserer Partner zurückgreifen. Also da sind wir komplett asset-light. Wir haben natürlich auch ein Labor bei uns in Berlin mit alles, sag ich mal, auf kleinerem Level im Labor. Aber da sind wir schon asset-light unterwegs und gehen auch von Anfang an wollen wir mit Preisparität zum Hühnerei, zumindest zum organischen Bio-Hühnerei in den Markt gehen und da auch positive Margen schon machen und hoffen, dass wir da schneller zur Profitabilität finden als jetzt so ein Moonshot-Play beziehungsweise Asset-heavy Play wie Vertical Farming, obwohl das natürlich auch grandios ist.
Aber das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, das Pricing. Also ihr versucht quasi Preisparität hinzubekommen. Ihr versucht trotzdem dabei irgendwie, ich weiß nicht, schon eine Marge zu realisieren. Ist das mit dem Produkt machbar? Sind da die Rohstoffe so günstig? Ja.
Also wir sind ja auch angetreten überhaupt mit dem Gedanken, das System effizienter zu machen, und effizienter heißt dann auch irgendwann ressourcenschonender. Ressourcenschonender muss preiskompetitiv bedeuten. Also was meine ich damit? Wenn ich sage, unser Ei ist nachhaltiger als ein Hühnerei, dann sage ich das, weil wir auf einen Lifecycle Analysis schauen und sehen, okay, ein Huhn muss gefüttert werden, ein Huhn braucht Platz, und wir brauchen eben nur das Wasser im Produkt und nicht mehr Wasser. Ja, dann heißt, es wird weniger Ressource eingesetzt. Und wenn weniger Ressource eingesetzt ist, dann sollten wir das auch im Preis wiedergespiegelt sehen. Natürlich jetzt nicht an Tag 1, weil wir da jetzt mal von kleineren Skalen ausgehen, aber mittelfristig sollte da eine Preisparität beziehungsweise sogar ein günstigeres Produkt am Ende rauskommen. Und wenn wir uns das anschauen, plus natürlich dadurch, dass wir auch die Zutaten über Centis beziehen können, gehen wir in unseren Rechnungen bisher davon aus, dass wir von Anfang an dann eine kleine Marge abwerfen können, um unser Geschäft auch zu befeuern, organisch von innen, und jetzt nicht lange auf eine Profitabilität warten müssen.
Apropos organisch, nochmal kurz vielleicht die Erwartungen eurer Zielgruppe oder Zielkunden. Die sind ja wahrscheinlich relativ kritisch, ne? Wie organisch ist denn euer Produkt? Also ist das hinterher ein Bioprodukt, würdest du sagen, oder vergleichbar eines Bioproduktes? Oder haben wir es hier im Food-Tech-Bereich, wenn man den so nennen darf, sogar auch mit Chemie zu tun?
Ja, das ist eine Frage, die kenne ich noch aus Infarm-Zeiten. Da ist es ja auch so. Du hast ein Produkt, das ist damals war es Controlled Environment Agriculture, also unter strengen Bedingungen hergestellt, aber es wächst nicht in der Erde, sondern es wächst in einem Wasserbad. Und dadurch darf es nicht Bio genannt werden, laut Richtlinie. Und bei uns ist es ähnlich. Unsere ganzen Zutaten können Bio sein, aber wegen unserem Geliermittel, das auch ein organisches Produkt ist, aber halt kein Produkt, das so draußen wächst, also auf Algen basiert, aber es wächst halt draußen nicht, darf man es nicht Bio nennen, obwohl über 90% der Bestandteile Bio sind. Jetzt ist eine Argumentation, ja, was ist gesund und was ist nicht gesund. Für uns zählt die Art und Weise, wie es hergestellt ist, die Zutatenstoffe, ob es dann diesen Bio-Stempel kriegt, ja oder nein, ist für uns sekundär. Aber die kurze Antwort ist, nee, unsere Eier können nicht Bio sein, auf Zwecks der Zutatenliste, genauso wie Vertical Farming Produkte auch nicht Bio sein können.
Was würdest du sagen, sind jetzt die Herausforderungen, also Finanzierungsrunde stattlich, muss ich sagen, aber damit seid ihr jetzt erstmal auch wahrscheinlich finanziert für die nächste Zeit, ne? Was sind dann die Herausforderungen? Ist es der Markteintritt oder ist es quasi, ich hatte ja Jan Mitschajka neulich hier zu Gast, der hat mir gesagt, sie gucken sich bei HV Capital diesen Bereich immer gerne wieder an, aber sind so ein bisschen skeptisch, weil man schon in die Supermärkte reinkommt, dann aber auch relativ schnell wieder rausfliegt, wenn man zum Beispiel keine Nachfrage erzeugt. Ne? Sind das so die Themen für euch?
Also du hast angesprochen Finanzierung, ja, da sind wir jetzt erstmal safe für die nächsten ein, zwei Jahre, auf jeden Fall eher zwei. Da ist die nächste große Herausforderung ist für uns den Markteintritt. Den wollen wir auch nicht überstürzt machen, vor allem nicht in Retail, weil das Phänomen, das du angesprochen hast, das sehen wir auch, das bekommen wir auch zu hören. Also da lieber langsam und gut überlegt rein, als schnell rein und schnell wieder raus, weil die Tür geht meistens nicht mehr auf im Retail. Sodass wir jetzt mit Gastronomen arbeiten, da das Vertrauen der Gastronomen gewinnen, über die Gastronomen dann das Vertrauen von deren Konsumenten und dann mit kleinen Piloten im Retail starten werden und schauen, dass das Produkt auch verstanden wird, weil es ist ja eine komplett neue Kategorie. Also wer läuft an einem veganen Ei vorbei und erkennt das als solches, vor allem jetzt dann nicht erstmal nicht in der Schale daherkommt. Also da haben wir schon noch ein bisschen Arbeit zu tun, auch zusammen mit unseren Marktteilnehmern, die auch jetzt in Deutschland und Europa an den Start gehen, haben wir erstmal noch Arbeit zu tun, die Kategorie verständlich zu machen und dann natürlich auch Wiederkäufe zu erzielen.
Und da sind dann wieder Konkurrenten plötzlich wieder Partner, ne? Weil man erstmal den Markt educaten muss. Ne? Ja, ich hatte gedacht, ob das nicht sogar spannend sein könnte, dass ihr über Wochenmärkte verkauft. Ne? Da, also quasi da, wo man so das frische Ei erwarten würde, aber auch gleichzeitig irgendwie so einen Kontakt zu Endkonsumenten hat, weil man halt eben ein bisschen so erklären kann, dass ihr vielleicht euch irgendwie Partner sucht, die das dort distribuieren.
Ja, also absolut. Also wir haben jetzt auch schon wir haben schon Wochenendemärkte angeschrieben und ein Foodtruck ist auch schon organisiert. Also du kannst da Gedanken lesen. So holen wir uns da auf jeden Fall das erste Feedback ab. Ja.
Ich hatte ja neulich die Manon Littek hier zu Gast vom Green Generation Fund, die jetzt bei euch investiert hat. Die hatte ich als sehr, sehr durchdacht und analytisch und auch sehr kritisch wahrgenommen. Das heißt, wenn die jetzt für euch entschieden haben, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Was waren denn so die Fragen, die es vielleicht sogar zum Kippen hätten bringen können? Gab es da so Punkte, wo sie gesagt haben, boah, da klemmt es noch bei euch, da sind vielleicht so Dinge, die ihr noch optimieren müsst?
Ja, also ich glaube, eine große Frage, die wir in Gesprächen oft gehört haben, ist eher nicht, ob das vegane Ei kommt, sondern wie schnell. Und ob dann jetzt so ein VC-getriebenes, angetriebenes Vehikel, Firma wie wir, da den Atem hat, diesen Trend smooth zu surfen und nicht jetzt zu schnell rauszupreschen und aber auch nicht den Anschluss zu verlieren an den Wettbewerb. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt nehmen wir lieber ein bisschen mehr auf an Kapital, um da auch das richtige Tempo zu wählen. Denn Denn eins ist klar, die Leute werden jetzt nicht von heute auf morgen alle auf vegane Eier umswitchen, sondern die Gewohnheiten der Konsumenten sind wirklich sehr, sehr langsam zu ändern. Und da müssen wir, glaube ich, das Tempo sehr gut wählen in der Art und Weise, wo und wann wir an den Markt gehen.
Jetzt hat ja gerade Adobe hat Figma gekauft. Das war der letzte große Knall, wo ein Challenger gekauft wird von einem etablierten Unternehmen, weil es plötzlich merkt, die Luft wird dünner. Wie ist denn das bei euch? Wer kauft euch? Ist das dann hinterher, sind das so die großen Eierproduzenten oder sind es eher sogar andere Unternehmen, die bis dato nicht in den Eiermarkt rein konnten, aber zum Beispiel im Supermarkt eine gute Präsenz und einen guten Vertrieb haben und sagen, jetzt können wir quasi, obwohl wir keine Eierexpertise haben, trotzdem dieses Segment rein?
Das ist ehrlicherweise noch keine Frage, mit der ich mich heute
ich mir fast gedacht.
viel beschäftige. Aber was
ja, aber
ich
du
sagen
träumst
kann,
ja manchmal wahrscheinlich auch kurz vorm Einschlafen, oder? Ja, ja.
Aber ich beobachte natürlich auch, wenn jetzt Nestlé ein
Ankerkraut, ne? Achso, natürlich.
Also Ankerkraut kauft, ja, oder auch ein veganes Ei jetzt auch auf den Markt bringen will oder Mikros in der Schweiz mit einem Private Label.
Ach, machen die das gerade? Passiert
ja,
das?
Ja, also okay. Das Thema veganes Ei ist in aller Munde und da passiert sehr, sehr viel gerade. Ich glaube, da wird's viele, viele Möglichkeiten geben, ja, definitiv.
Wer macht denn dann hinter das Rennen? Also jetzt Nestlé mit so einer Power, die könnten ja vielleicht sogar dafür sorgen, dass bestimmte Unternehmen ausgelistet werden. Ne? Ist das hinterher, also dieses Armdrücken da im Retail-Einkauf, hat man jetzt gerade bei Edeka und Coca-Cola ja auch gesehen, das sind schon harte Bandagen, ne? Die da und auch,
absolut.
Auch Margen, ich glaube, da wird ja manchmal die dritte Nachkommastelle verhandelt. Ist das hinterher ein Pricing-Thema? Sind es diese Vertriebsstrukturen oder ist es vielleicht in eurem Fall sogar die coole Marke und der Geschmack?
Ja, also bei uns ist an erster Stelle auch Geschmack und an zweiter Stelle dann Preis und dann kommt erst, sag ich mal, an dritter, vierter Stelle Ähnlichkeit zum Ei. Also die Leute, das hören wir immer wieder, denen muss es schmecken. Aha. Und natürlich ist es toll, wenn wir da auch noch die Welt dabei retten und wenn es möglich gesund ist, aber Taste ist da wirklich an erster Stelle. Und dann kommt natürlich Preis, aber auch Versatility. Also unser Produkt kannst du wirklich im Rührei, aber genauso 1:1 im Kuchen verwenden, in der Quiche. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil. Also es wird schon auf das Produkt hinauslaufen, dass das günstig verfügbar ist, lecker ist, noch gesund ist. Aber wahrscheinlich wird es am Ende kein Winner-Takes-It-All-Market. Siehe Fleischpatties, beziehungsweise vegane Fleischpatties, siehe Hafermilch, Sojamilch, also was da, also nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit, in allen Regionen, was es da an Alternativen und verschiedenen Sortimenten gibt. Ich denke mal auch, dass es da im Eierbereich noch ein paar Produkte geben wird, mit teilweise vielleicht sogar Spezialisierung auf Backen, Ei mit höherem Proteingehalt, besonderer Fluffiness, eine Savory-Version, eine Sweet-Version. Also ich glaube, Just Egg macht auch Patties oder geht an den Convenience-Produkte. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel ein sehr schönes Bacon-Egg-Sandwich, auch vegan basiert, mal kreiert, halt testweise, also in den ganzen Convenience-Bereich, da ist noch viel Musik. Oder auch dann als Ingredient, einfach für vegane Meatballs als Bindemittel oder auch als Backwarenzusatz. Also da gibt's noch ein großes Feld, das man beackern kann. Und da sind wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang als Industrie.
Und wie ist das Kundenfeedback? Also weil du sagst, Geschmack wird hinterher entscheidend sein. Habt ihr mal so Blindverkostungen gemacht oder sowas?
Ja. Also den meisten Leuten schmeckt's. Viele sagen, ja, geht auch in die Eirichtung. Also das Feedback ist durchweg positiv. Aha. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die Leute, die wir quasi reingelegt haben, was jetzt das Hühnerei ist, was unser Ei ist, das passiert dann doch selten. Aha. Aber das muss auch nicht. Weil wie gesagt, unser erstes Ziel ist nicht, das Hühnerei 1:1 zu ersetzen, sondern es soll ähnlich sein in der Funktionalität, ähnlich im Geschmack, aber es soll vor allem lecker sein. Weil wenn du dir ich verbringe mal ein Beispiel mit der Hafermilch und der Kuhmilch. Die Hafermilch und die Kuhmilch sind weiter auseinander als unser Ei mit dem mit dem Hühnerei. Und trotzdem ist die Hafermilch so erfolgreich.
Sind eigentlich, weil wir gerade eben kurz über die Patties und sowas gesprochen haben, Aktienkurs, die nicht eingetretenen Aktienkurserwartungen von Oatly und Beyond Meat und sowas, war das für euch jetzt gerade eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung im Fundraising, bei der Finanzierungsrunde?
Also ich denke, geholfen hat es mit Sicherheit nicht, aber keiner hat uns direkt darauf angesprochen, also sehr wenige haben uns direkt darauf angesprochen. Also da waren, ich glaube, die Erwartungen sehr, sehr hoch. Beyond Meat, Oatly, aber auch Veganz. Das ist natürlich schade und ich glaube auch teilweise sind die Positionen unterbewertet, aber vielleicht war es auch jetzt mal eine ganz, eine übervorsichtige Reinigung und jetzt geht es langsam wieder aufwärts. Aber klar, das waren natürlich schon Sachen, die eher hinderlich als förderlich sind, wobei es aber keiner direkt angesprochen hat, sondern die Leute sehen, okay, es wird Alternativen geben müssen. Das Ei ist noch sehr, sehr unterrepräsentiert und da wird was passieren.
Ich finde ja auch so, Eierverpackungen müssten eigentlich genau wie bei Zigaretten einfach Bilder drauf von Legebatterien. Ne? Dann würden wahrscheinlich viel weniger Leute zu Eiern greifen und viel mehr Leute sofort nach Ersatzprodukten greifen. Ne?
Ja, also die Karte spielen wir nicht so offensiv, aber das ist natürlich Grundmotivation, warum wir das auch machen. Also jährlich werden Milliarden an Küken geschreddert noch auf der Welt. In Deutschland jetzt glücklicherweise seit diesem Jahr verboten. Und auch die Käfighaltung ist ja in Deutschland zum Glück sehr, sehr runtergegangen. Aber trotzdem, in anderen Teilen der Welt ist es wirklich, wirklich erschreckend. Da gab es neulich die Anzeige, auf diesem DIN A4-Blatt wohnt ein Huhn. Also das ist teilweise schon erschreckend und das motiviert uns natürlich auch, da Alternativen rauszubringen. Aber es ist nicht die einzige Karte, die wir spielen wollen. Also wir wollen ja nicht die Moralkeule schwingen, sondern am Ende soll es Spaß machen. Dieser Switch soll Spaß machen.
Ja, aber es schwingt halt so ein bisschen mit und man hat irgendwie so wenig Transparenz in diesem Bereich. Ne? Man denkt, man kauft ein Bio-Ei und dann ist es aber trotzdem nicht freilaufend, was weiß ich, was alles. Also es ist wirklich ein bisschen, ich finde, da hat Julia Klöckner auch wirklich der ganzen, eigentlich ihre Amtszeit verschlafen, muss man sagen, was das angeht. Du hast vielleicht nochmal kurz den Bogen zum Anfang. Du hast ja vorhin gesagt, bis 2050, dann hast du nochmal gesagt, in den nächsten 40 Jahren. Aber das sind jetzt nochmal Zeiträume. Also A, vielleicht nochmal, was sagt man den Leuten, die sagen, in 30, 40 Jahren bin ich ja eh nicht mehr auf der Welt und B, wie schnell kriegt ihr das Ganze denn jetzt quasi überhaupt skaliert?
Ja, also die Skalierung, wenn sie erstmal steht, ist kein Problem. Aha. Also da können wir mehrere Tonnen leckeres pflanzliches Ei pro Tag herstellen.
Wirklich,
über die großen Maschinen von Centis. Also das ist gar kein Problem. Es ist jetzt von 0 auf 1, das war so ein 0 auf 1 Game. Also entweder kriegst du es halt lecker hin oder du kriegst es nicht lecker hin auf den Großanlagen. Das war jetzt die Supply-Side. Und die Demand-Side, die ist weniger 0-1, sondern die wird dann eher so in kleinen Treppen kommen. Hier mal ein Kunde, da ein großer Retailer. Und das zu synchronisieren ist übrigens auch eine große Herausforderung. Aber dann so langfristig, also mittelfristig in den nächsten, sag ich mal, 1 bis 5 Jahren, müssen wir an der Demand-Seite arbeiten. Und da orientiere ich mich eigentlich an den Zahlen, die wir in der Alternative Milk-Szene sehen. Also in Teilen, in Gebieten so 10 bis 15% vom Marktanteil ist da schon auf pflanzlicher Milch. Und das haben die jetzt in den letzten 5 Jahren geschafft. Also, und wenn wir das schaffen, in den nächsten 5 Jahren 10% vom Eiermarkt zu bekommen, dann haben wir da schon Milliarden Business. Also das ist auch das, was ich immer, das Chart, das ich immer aufgelegt habe im Pitch. Von dem her, da ist der Markt ist bereit, weil eben Fleisch und Milch schon eine Vorarbeit geleistet.
Und welcher Markt ist eigentlich größer, Milch oder Ei?
Also am größten ist der Fleischmarkt,
ja, genau.
Dann der Milchmarkt und dann kommt tatsächlich auch an dritter Stelle der Eimarkt. Ich glaube, das erklärt auch, warum es mit dem Ei ein bisschen länger gedauert hat. Zum einen ist es der kleinere Markt, aber zum anderen ist es auch das komplexere Produkt. Dafür ist es auch das Produkt, was am meisten Spaß macht, weil es so vielfältig einsetzbar ist. Ne? Also die Varietät, in der man Eier findet auf dem Speiseplan, ist unübertroffen.
Ja, ich dachte nur auch vom Konsum her, ne? Ob man jetzt mehr Milch trinkt quasi im Durchschnitt pro Tag oder mehr Eier isst, weil du ja vorhin gesagt hast, 200 Eier pro Person pro Tag. Das klingt ja schon nach einer Menge und das wäre ja quasi das Äquivalent vom Pricing her, wäre ja wahrscheinlich so ein halber Liter Milch am Tag, ne?
Ja, also beim Fleisch habe ich die Zahl, glaube ich, 60 Kilo im Jahr sind es an Fleischprodukten, die Menschen essen. Aber so ich habe jetzt die Euro-Zahlen immer aufgelegt, da ist der Milchmarkt so ungefähr 1,5. Zweimal größer als der Eiermarkt und der Fleischmarkt dann nochmal das Doppelte vom Milchmarkt ungefähr.
Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, auch mal probieren möchte, wie macht er das oder sie?
Ja, also da gerne bei uns auf der Website im Newsletter eintragen. Manchmal machen wir so Tasting-Sessions bei uns im Office oder Ausschau halten auf der Website. Da werden wir jetzt demnächst mal so eine kleine Section Where to Find Us machen. Da sind wir bald in Hamburg und jetzt auch in ein, zwei Berliner Locations. Und dann kann man einfach in die Cafés und Restaurants reingehen, wo man uns auf der Karte findet.
Ja, wollte ich noch fragen. Ich hatte gesehen, ihr sitzt, also Impressum steht Berlin, aber ich glaube Handelsregister ist Düsseldorf, oder hatte ich das falsch in Erinnerung?
Noch. Okay. Wir ziehen, die Dokumente ziehen gerade um von Düsseldorf nach Berlin. Aha. Also unser ganzes Team sitzt hier in Berlin. In Düsseldorf haben wir gegründet, das kam von der Nähe zu Centis. Centis ist in Aachen. Aber jetzt sind wir offiziell in Berlin, das ganze Team in Berlin.
Und baut wahrscheinlich das Team auch weiter aus, ne?
Ja, sehr gerne. Also das vor allem jetzt auf der Demand generierenden Seite gerne bei uns vorbeischauen auf LinkedIn und der Website next.co.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Patrick, wirklich sehr, sehr spannend. Dann als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen ja auch an dich die Frage, ein Tool oder vielmehr die Bitte, ein Tool vorzustellen, das du gerne weiterempfehlen möchtest. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Das Tool, das ich gerne weiterempfehle, ist TravelPerk. TravelPerk ist unser mobiles Online-Reisebüro. Das ist eine App, da können wir die ganzen Reisen buchen, also Zug, Unterkunft, alles über TravelPerk gebucht, haben wir dann schön übersichtlich in der App. Und das geht nicht nur individuell, sondern wir regeln da auch unser Travel-Budget für die ganze Firma und können da Regeln setzen, wie viel pro Nacht ausgegeben werden kann. Und das kommt uns sehr handy daher.
Ja, und hoffentlich auch, wie wenig man fliegen darf, ne?
Ganz genau. Also es gibt ja jetzt ein innerdeutsches Fly-Shaming und in Zukunft wird es dann auch ein Chicken-Egg-Shaming wahrscheinlich geben. So, da ändert sich so ein bisschen die Wahrnehmung der Welt. Ja.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Patrick, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ein ganz, ganz tolles Produkt, Projekt vor allem. Ich habe es ja noch nicht probiert, aber es klingt auf jeden Fall so, als müssen wir es mal probieren. Ich bin sehr gespannt, wenn es in den Handel kommt. Und ja, danke, dass du hier warst. Ich drücke euch die Daumen, dass es sich so entwickelt, wie ihr euch das wünscht. Und dann, wenn es wichtige Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
Vielen Dank für die Einladung, Jan, und bis bald.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Patrick Deuffel, Co-Founder und CEO von Next, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Runde in Höhe von 5 Millionen Euro. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Philipp Lehmann, CEO von Hair & Skin, anlässlich einer Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 4,6 Millionen Franken zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.